Willkommen zurück. Wir bei Webedia haben ja immer schon viel mit Videospielen zu tun. Das ist unser Brot- und Buttergeschäft. Aber die meisten von uns, wenn nicht gleich alle, ich weiß gar nicht, ob das bei uns schon mal jemand gemacht hat, kennen Spiele nur als Spieler und weniger als Entwickler. Deswegen haben wir selbst nur geringe Einsicht darin, wie ein Spiel überhaupt entsteht, vor allem wenn es in den Maschinenraum geht. Das soll sich in diesem Slot ändern, denn wir möchten über Game Engines sprechen. Was ist das eigentlich? Was müssen die können? Was will man als Entwickler davon haben? Und wie kommt man da überhaupt rein in die Entwicklung und in die Verwendung einer Engine? Zu Gast haben wir René Rother. Grüß dich.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Aus Berlin. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum kennst du dich mit Game Engines aus?
Also ich bin René. Ich mache seit ungefähr, 15 Jahren Videospiele. Ich habe mir das damals alles so ein bisschen selber beigebracht und dann ein bisschen als 3D-Artist gearbeitet und jetzt arbeite ich an meinem eigenen Spiel, was dann auch bald rauskommt.
Ist das dein Debütspiel oder hast du, was du ganz alleine machst?
Genau, es gibt noch jemanden, der Musik macht und dann auch Hilfe für die Cutscenes, aber ansonsten mache ich das alles alleine.
Hast du vorher schon in einem Dev-Team gearbeitet?
Ja, als ich als 3D-Artist gearbeitet habe. Okay. Das war dann so für so 2-3 Jahre. Davor habe ich verschiedene andere Jobs gemacht und dann alles nebenbei, aber lange schon irgendwie so Game Jams mitgemacht und Prototypen gemacht und viel einfach damit rumgespielt, wie macht man Spiele.
Dein Spiel, das du gerade machst, heißt Children of the Sun. Das ist sehr spannend, das sehen wir gleich im Anschluss an diesen Slot, also ab 12 Uhr bist du hier mit Paul und sprichst über dein neues Spiel. Alana ist auch bei uns im Studio. Hi Alana.
Hi, schön hier zu sein.
Aus unserer Tech-Redaktion. Du hast ein bisschen den redaktionellen Blick auf Engines und hast den Slot inhaltlich vorbereitet. Vielleicht die Einstiegsfrage, wie man sagt immer, ja, du willst ein Spiel machen, dann nimm halt die Unreal Engine und dein Spiel wird super. Hört man oft. Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, auf gar keinen Fall.
Warum auf gar keinen Fall?
Heutzutage ist es vielleicht ein bisschen schwieriger reinzukommen, weil die Tools, die man zur Verfügung hat, sind alles diese großen Engines, diese großen Dinge, mit denen man komplette fertige Spiele macht. Was jetzt heutzutage so ein kleines bisschen fehlt, ist so eine Modding-Szene, womit man so einen einfacheren Einstieg haben könnte, einfach indem man so kleinere Veränderungen an Spielen einfach macht. Und wenn man jetzt direkt mit Unreal einsteigt, das kann man natürlich machen, aber du hast dann einfach diese riesige Wand an Informationen vor dir, die dich sehr leicht erschlagen kann. Man kann es gerne machen, es gibt sehr viele Tutorials online oder auch sehr viele gute Tutorials. Aber ich würde sagen, also man sollte immer klein anfangen.
Die Unreal Engine gilt ja als eine, die sehr gut dokumentiert ist, was jetzt für mich als Laien eher dazu führen würde, dass ich sage, okay, dann fange ich damit an, weil ich glaube, dass die einzelnen Steps, die ich machen muss, um ein Spiel zu bauen, dass ich dazu relativ schnell, relativ klare Informationen für Anfänger finde. Du sagst, das ist nicht so.
Es ist schon so, aber ich würde mal vergleichen, so, du möchtest ein Bild malen und dann kannst du natürlich Photoshop haben, aber du kannst auch MS Paint haben. Wenn du einfach nur ein Bild erstmal machen willst, dann kommst du das Gleiche hin mit MS Paint erstmal. Und du hast was am Ziel. Das ist ein bisschen kacke, das ist ein bisschen roh und alles. Aber du kannst halt so die ganzen Einstiege kannst du da halt einfach lernen. Ich weiß nicht, ob der Vergleich so ganz steht, aber so ungefähr würde ich das sagen. Also es ist immer besser, klein anzufangen.
Wie hast du klein angefangen? Mit welcher Software oder mit welcher Engine? War das deine Engine damals?
Ja, also was ich eben schon erwähnt habe mit dem Modding. Also im Grunde habe ich damals angefangen, Counter-Strike-Maps zu machen. Als ich so 13, 14, 15 war oder so. Und dann ging das halt los, einfach so, dass man einen gewissen Zugang zu Werkzeugen hat, die damals frei verfügbar waren. Und dann im Grunde die Half-Life-Engine, da hast du ja dann eine Engine. Du machst etwas, was dann innerhalb dieser Engine abgespielt wird. Und das kam für mich dann eben durchs Modding. Oder es war auch, es gab mal so auf irgendeiner, vielleicht von der GameStar oder so, weiß ich nicht mehr, irgendwie so diese CDs, ja, wo dann auch kostenlose Spiele drauf waren. Und dann hatte man da, hat irgendwie so eine Quake 3 Mod oder so. Und dort hatte man dann eben, habe ich festgestellt, dass wenn ich in den Ordner reingehe, waren die Texturen, also die Bilder einfach frei verfügbar. Und dann bin ich einfach reingegangen, habe da reingemalt und dann gesehen, oh, jetzt ist es im Spiel auch anders. Und das ist dann eben so dieser Zugang einfach durch Veränderungen und dadurch lernen, ach, so hängt das mit dem zusammen und so hängt das mit dem zusammen. Die Zusammenhänge der verschiedenen Elemente einfach sind durchs Modding einfach sehr schön.
Man hört ja jetzt immer den Begriff Graphic Engine, also auch bei Unreal Engine zum Beispiel, Unreal vielleicht noch eher als bei Unity beispielsweise, dass man erstmal Grafik im Hinterkopf hat. Wie würdest du denn grundsätzlich definieren, was eine Engine ist? Ist ja nicht nur Grafik.
Ja, genau. Also Engine allgemein ist, würde ich sagen, ist einfach eine Sammlung an Tools, an Werkzeugen, die dann die verschiedenen Elemente wie eben Texturen, Sounds, Animationen, Modelle zusammenführt und dann am Ende drückt man einen Knopf und dann hat man ein Spiel daraus. Also für mich ist es einfach eine Sammlung an Werkzeugen. Das ist für mich eine Engine.
Klingt vergleichsweise simpel, vor allem das mit dem Knopf. Das ist wie so ein Compiler oder so.
Genau.
Spuck mal aus.
Genau. Man hat eben diese ganzen Werkzeuge und dann wird das alles rausgenommen, diese ganzen Werkzeuge und hat man einfach nur eine ausführbare Datei und dann hat man es. Was natürlich mehr Arbeit ist, als das jetzt klingt, aber ist für mich ist es einfach eine Sammlung an Werkzeugen.
Bevor es die klassische Game Engine gab, ich habe hier notiert, Miyamoto hat von Mario Brothers sehr früh eine aufgesetzt, um verschiedene Sidescrolling-Spiele zu bauen. Was hat man denn früher gemacht? Und wofür braucht man denn die Engine überhaupt? War das früher schwerer, als man mehr Tools sich erstmal zusammensuchen musste?
Schwer zu sagen, weil die Spiele ja auch simpler waren, ne? Zu einem gewissen Grad würde ich sagen, also es ist nicht nur Tools, eine Engine, das kann auch einfach nur eine Basis sein. Eine Code-Basis zum Beispiel. Dass man sagt, hey, ich habe jetzt alle möglichen Interaktionsmöglichkeiten programmiert und jetzt kann ich Variablen verändern. Oder Sprites austauschen oder sowas in der Art. Das könnte auch eine Engine sein. Engine hat so ein bisschen so, ist ein sehr breit gefächerter, ja.
Es ist auch viel, viel historisch gewachsen, glaube ich. Also
ja.
Im Endeffekt, das, was du gerade eben schon angesprochen hast, also es war so die Ursprünge von Game Engines, also in den 80er Jahren dann halt so in-house, dass Entwicklerstudios wie eben zum Beispiel Nintendo dann gemerkt haben, so hey, wenn wir jetzt die Spiele jedes Mal von Grund auf programmieren, es gibt Sachen, die sind irgendwie immer ähnlich oder irgendwie immer gleich. Eben jetzt zum Beispiel das so, in einem Spiel, das 2D ist, bewegt sich ganz oft die Kamera halt von linke Seite des Levels nach rechte Seite des Levels. Wie können wir da im Endeffekt so eine Basis bauen, dass das immer smooth funktioniert? Und das ist eben genau das, was dann zum Beispiel auch bei Super Mario Bros. Zum Einsatz gekommen ist. Und es ging dann so in den 90er Jahren, glaube ich, ging es dann richtig los mit dem Begriff Game Engine dann tatsächlich auch, als so eine 3D-Shooter aufkamen, wo einerseits die Spiele deutlich komplexer und komplizierter wurden, also du viel, viel mehr Assets hattest, du mehr Sachen hattest, die berechnet werden mussten, die gespeichert werden mussten und gleichzeitig die Spiele aber trotzdem relativ ähnlich waren, weil halt ein 3D-Shooter ein 3D-Shooter ist und dann auch angefangen haben, Studios so Engines zu entwickeln und dann weiter zu lizenzieren. Also eben zum Beispiel die Quake Engine von id Software, die dann eben andere Studios auch nutzen konnten.
Da erinnere ich mich, das war tatsächlich da ungefähr, als Unreal 1 rauskam, dann eher noch bei Unreal Tournament, weil die dann so weit lizenziert wurde und auch die Quake 3 Arena Engine, was dann schon die id Tech 3 oder sowas war, da war dann so, als man drüber sprach, so, okay, neues Spiel kommt raus, was weiß ich, Sinn, und dann Quake Engine, ah ja, geil, dann hatte man gleich so ein Bild im Kopf, okay, die Unreal Engine, Unreal Tournament, was ich, Deus Ex oder so, die wirkt irgendwie so, da kannst du ungefähr die Art von Vibe erwarten, was das Spiel dir wiedergibt und bei Quake eben ein anderer Vibe. Wahrscheinlich ein bisschen schneller, dafür aber ein bisschen klobiger, wenn man mal so sagen will oder irgendwie, ja. Aber man wusste dann schon, wenn man hörte, so okay, basiert auf der Engine, ah ja. Und als dann die Source kam und vor allem mit Half-Life 2, dann war es so, das ist die neue Generation und so. Kann man denn heute noch ein Spiel ohne Engine machen oder würdest du sagen, das ist Quatsch? Macht man nicht mehr.
Ich würde sagen, das lohnt sich einfach nicht. Der Mehraufwand, das ist eine schöne Lernerfahrung, aber du hast mittlerweile so viele Werkzeuge, die auch kostenlos zur Verfügung stehen, dass wenn dein Ziel ist, ein Spiel zu machen, dann solltest du versuchen, das Spiel zu machen. Wenn dein Ziel ist, programmieren und du möchtest lernen, wie funktioniert das alles technisch im Hintergrund, dann kannst du sehr gerne das machen, aber du wirst sehr viel Zeit damit verbringen, einfach nur diese ganzen technischen diese ganze Grundbasis aufzubauen.
Und ja. selbst dann wirst du wahrscheinlich auf irgendwelche Libraries zurückgreifen. Das heißt, auch dann nutzt du Tools, die dir die Arbeit erleichtern. Das heißt, irgendwo auf so einem Spektrum zwischen Code ganz alleine schreiben und Game Engine benutzen, wirst du dich immer bewegen. Mhm. Außer du sagst jetzt, hey, wirklich hardcore, ich schreibe jede einzelne Textzeile selber.
Welche Engine nutzt du für Checking Out for Sunny?
Unity.
Unity. Warum hast du dich für die entschieden?
Das ist vor allem historisch dadurch bedingt, dass es zuerst kostenlos verfügbar war. Mhm. Damals, als ich überhaupt, also mit Spielemachen angefangen habe, bin ich durch viele Tools durchgegangen. Ich habe damals angefangen, Flash-Programmierung, also Flash-Spiele zu machen, und dann gab es so Tools, mit denen man eben nicht programmieren musste, sondern dass man sich das so zusammenklicken konnte. Und dann ist das über Game Maker ging es dann irgendwann, wo man so leichte Programmierung machen konnte, und dann kam irgendwann Unity, das war kostenlos und ich wollte 3D machen. Mir war es wichtig, 3D zu machen. Und dadurch habe ich dann mit Unity angefangen und dann kam irgendwann Unreal um die Ecke, dass es auch kostenlos wurde. Ich habe dann gerade Grafikdesign studiert und dann war es für Studenten kostenlos zu dem Zeitpunkt. Das war, bevor es komplett kostenlos wurde. Und da habe ich dann auch damit angefangen, da dann mal so ein bisschen reinzugucken, und ist cool.
Du bist aber bei Unity geblieben dann?
Ja, ja, okay, genau.
Warum? Also, oder wie schwer war es für dich reinzukommen in Unity? War das gut dokumentiert?
Ja, ja, sehr gut. Das war damals sehr gut. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, weil Unity ist sich selber nicht so ganz sicher, in welche Richtung sie gehen wollen.
Ja, dazu kommen wir nachher noch.
Ja. Und da ist alles so ein bisschen aufgeteilt. So Tutorials, die vor einem Jahr noch so funktioniert hätten, würden jetzt vielleicht nicht mehr funktionieren, weil sich einfach so viel geändert hat.
Was würdest du sagen, ist die Stärke von Unity? Was macht dir daran Spaß?
Es ist sehr einfach modifizierbar. Ich kann jetzt einfach meine eigenen Tools noch dazu hinzufügen zu dem Editor, was sich dann nativ anfühlt. Ein kleines Beispiel. Ich habe mir einfach so ein einfaches Fenster gemacht im Editor, das mir automatisch alle Gegner anzeigt. Und dann kann ich einfach draufklicken und dann bekomme ich Informationen zu, wo ist der, was für eine Art von Gegner ist und so weiter. Was in Unreal ein bisschen komplizierter zu machen ist. Also ich kann mir selber ganz einfach Tools machen, die mir selber das Leben noch leichter machen.
Mhm. Haben wir Footage aus Children of the Sun? Also wir haben sie für einen Folgeslot, Regie, vielleicht können wir die schon sehen, falls wir sie nicht im Ordner für diesen Slot hier haben, weil dann können wir vielleicht mal anhand der Footage kurz drüber sprechen, was denn da jetzt nun mal alles dazugehört. Das ist Children of the Sun. Dazu, wie gesagt, ab 12 Uhr noch ein eigener Slot mit Paul dann, wo es nur um das Spiel geht, aber vielleicht mal, was du jetzt alles machst, du baust alle 3D-Modelle in Unity.
Das passiert in Blender, das passiert nicht in Unity.
Blender ist eine 3D-Modeling-Software.
Genau, genau.
Und da exportierst du die Modelle in die Engine hinein.
Genau, die Modelle und die Animationen.
Okay, genau. Die Grafiken malst du und exportierst sie auch rein? Oder gibt's da in der Engine selbst?
Nee, das wird alles jetzt einfach mit Photoshop dann die Texturen dann einfach reingemalt. Ich sag mal, der Grafikstil ist recht rudimentär. Also nicht, es ist
jetzt stilvoll.
Ja, genau. Also wir sehen jetzt kein super fotorealistisches, ist alles stilisiert.
Hast du auch die 2D Artwork selbst gezeichnet?
Das da habe ich Hilfe von bekommen. Genau. Genau, aber im Grunde Unity in dem Zeitpunkt ist dann eben, also Programmieren findet in einem anderen Werkzeug statt. Animieren in einem anderen, die Texturen machen in einem anderen Werkzeug, und Unity bringt das dann alles zusammen, mehr oder weniger.
Ah, verstehe. Also ich dachte, da war ich dann tatsächlich auf dem falschen Dampfer. Das heißt, du programmierst extern. Du sagst nicht, wenn du die Modelle beispielsweise drin hast, okay, du bewegst dich jetzt von da nach da, die Kamera bewegt sich von da nach da, sondern, oder was die KI macht.
Das ist so ein bisschen, das ist so, die Engine ist dann so der Verknüpfungspunkt.
Ah ja, okay.
Das ist so, die Modelle kommen in die Engine rein und dann die Skripte kommen in die Engine rein. Und dann innerhalb Unities verknüpfe ich dann die Modelle mit dem Skript letztendlich. Also das ist so im Grunde, die Engine ist der Punkt, wo alle Elemente zusammentreffen und dann eben miteinander verknüpft.
Gibt es da innerhalb der Engine Editier-Tools, die dann eher, na, wie so ein Backend auf die Programmieroberfläche zurückgreifen?
Ja.
Oder programmierst du quasi in einer völlig anderen Software und ziehst dir das dann in Unity rein? Oder gibt's da, sag ich mal, Schnittstellen innerhalb der Engine schon?
Gibt es, ja. Okay. Genau. Also Programmieren findet in einem anderen Tool statt, einfach um die Textdatei zu öffnen und zu schreiben, aber dann Unity interpretiert dann das Skript. Und dann gibt es eben auch eben diese Unity-Schnittstellen oder welche Engine auch immer eben Schnittstellen, dass ich sage, es gibt zum Beispiel ein eingebautes KI-Modul.
Mhm.
Und dann kann ich im Skript sagen, hey, KI-Modul, such mir einen Pfad von hier nach da. Und dann wird Unity das irgendwie berechnen, wie ist der beste Pfad, dahin zu kommen.
Gibt es von Unity aus da Ausblicke für euch Devs exklusiv, dass sie euch Dinge zeigen, die in der nächsten Version dann möglich sein werden, die ihr schon nutzen könnt?
Also ich persönlich habe keinen direkten Kontakt, aber es gibt allgemein, gibt es so Beta-Versionen oder so von was in der Zukunft kommt. Und dann gibt es auch so Roadmaps, die zusammengestellt werden, die dann alle auch öffentlich gemacht werden, dass man da halt schon zumindest so ungefähr für ein Jahr im Voraus planen kann und weiß, hey, das kommt in der Zukunft.
Beschäftigst du dich parallel noch mit anderen Engines, dass du sagst, okay, du baust jetzt Children of the Sun from Mars in Unity, hast vielleicht schon das nächste Spiel im Hinterkopf, das du vorhast, lotest du dann auch aus, so, vielleicht nehme ich jetzt mal Unreal oder nehme ich mal Source oder ne, was auch immer, Frostbite.
Ja, ich würde gerne was anderes ausprobieren, dann würde ich aber eher zu Godot tendieren.
Zu was?
Godot.
Okay.
Godot ist jetzt so ein bisschen was Neueres, ein bisschen mehr Indie-freundlicher.
Hast du ein Beispiel, was mit Godot entstanden ist?
Halls of Torment. Das ist ja, so eine, ist alles so, wie nennt sich das so, dieses Survivors mit den Vampire
Survivors. Ich glaube, die heißen Vampire Survivors Likes.
Oder? Ja, irgendwie sowas in der Art, wo man dann eben so ein Held ist und dann kommen Reverse so Horden Bulletin. An. Genau, kommen eben so Horden an Gegnern. Das ist auch von einem deutschen Studio und mag ich sehr gern.
Mhm.
Es gibt aber keine wirklich großen Titel, behaupte ich jetzt mal, die innerhalb der Engine gemacht wurden. Aber das ist aktuell ein großes Thema innerhalb der Szene, sagen wir jetzt mal so.
Ja, okay. Rund um Unity gab es ja letztes Jahr dann nennen wir es Skandal. Alana, vielleicht kannst du uns kurz beschreiben, was da los war, denn da ging ein Beben durch die Entwicklerszene.
Ja, und zwar hat Unity da relativ kurzfristig beschlossen, dass sie ihr Bezahlmodell im Endeffekt oder ihr Finanzierungsmodell ändern möchten. Es war davor im Endeffekt, dass man das als Privatentwickler oder als Hobbyentwickler kostenlos nutzen konnte. Und Profis haben dann im Endeffekt eine Jahreslizenz gehabt, also einen vierstelligen Betrag, glaube ich, gezahlt im Endeffekt Arbeitsplatz, der die Unity Engine genutzt hat. Und damit haben die sich dann im Endeffekt finanziert, was es natürlich gerade für Indie-Devs sehr freundlich gemacht hat, weil du halt erstmal einfach losprogrammieren kannst und dann später, wenn du dich professionalisierst, einen bezahlbaren Betrag aber auch zahlst. Und dann war im Endeffekt die Idee, davon wegzugehen zu einem Pauschalbetrag pro Installation von einem Spiel. Also im Endeffekt, so oft wie dein Spiel installiert wird, so oft musst du Geld zahlen. Was natürlich doof ist, wenn Leute, weiß nicht, jetzt im Humble Bundle dein Spiel irgendwie mitgenommen haben und dann mal kurz installieren, aber nicht so wirklich da vielleicht auch spielen oder so. Und du dann aber jedes Mal da quasi Geld abdrücken musst, ich glaube, es waren so 20 Cent pro Spiel, sobald man damit 200.000 Euro und 200.000 verkaufte Kopien hatten oder sowas. Und das halt eben auch ohne viel Vorlaufzeit. Es gab dann, glaube ich, auch tatsächlich Morddrohungen gegen den CEO, der das im Endeffekt vorgestellt hat, und sie sind dann zurückgerudert. Aber es war ein, ja, der Skandal ist vielleicht noch untertrieben. Das
war
ganz schön.
Wie hat dich diese Info erreicht, René, und was hast du damit angefangen erstmal?
Ich habe es auch, wie alle anderen, einfach online so als News gesehen. Und es ist halt einfach wahnsinnig, weil wie sollen Installationen überhaupt getrackt werden? Und was passiert, wenn jemand das löscht und dann 100-mal neu installiert, zählt das als Installation? Also können jetzt Leute einfach so in den Ruin getrieben werden?
Waren das die ersten Fragen, die in deinem Kopf waren? Oder hattest du gleich eine Zahl im Kopf von möglichen Verkaufszahlen oder Installationsgröße von deinem Spiel und was dich das kosten wird?
Nee,
okay.
Da habe ich soweit noch nicht gedacht. Das war auch bis heute, denke ich, nicht so viel über Installation meines Spiels nach, ehrlich gesagt. Ich versuche das alles so ein bisschen zu verdrängen. Aber das war zu dem Zeitpunkt einfach, dass es ist einfach unmöglich durchzusetzen. Es ist einfach die Frage auch, wie wollen die das machen? Wie soll das möglich sein? Und bis heute gab es auch keine Antwort drauf, wie die das geplant haben. Das war so.
Könnt ihr ein bisschen aus jetzt Unity, nennen wir es mal, Chefetage-Sicht, die Herleitung nachvollziehen? Weil es klingt jetzt nicht besonders durchdacht, dieser Vorschlag. So.
Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen größeres Fass aufzumachen, aber wie ich das mitbekommen habe, also Unity hat eine Firma gekauft, die eben eine große Werbefirma war und die sind alle langsam in die oberen Riegen der Firma gelandet. Und das war alles so ein bisschen so eine Entscheidung wohl, die von Leuten kam, die nicht viel mit Engines am Hut haben und so. Das war eher so eine Business-Entscheidung. Und mittlerweile sind die wohl alle weg, aber...
Seltsam.
Ja. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
Keine Ahnung.
Komplett zurückgerudert.
So ziemlich, ja. Es gab immer noch irgendwelche Änderungen. Ich habe die jetzt alle nicht so im Hinterkopf, aber diese ganze Installationssache zumindest, das, die ist vom Tisch.
Genau, das ist erstmal weg.
Ansonsten, glaube ich, geht es jetzt einfach weiter wie gehabt. Ein paar Zahlen haben sich ein bisschen geändert, aber ansonsten alles mehr oder weniger im Alten. Die Frage ist halt eher so, wenn dein Lebensunterhalt sich darauf beruht, auf die Verlässlichkeit einer Firma und die Firma ist nicht verlässlich, dann das ist das große Problem letztendlich.
Du bist ja jetzt bei Devolver mit Children of the Sun, die dein Spiel publizieren. Haben die irgendwie, nehmen die Einfluss oder sprecht ihr über Engine-Einsatz oder willst du nicht mehr dieses oder jenes ausprobieren? Gibt es da irgendwelche Berührungspunkte oder lassen die euch völlig freie Hand?
Also mir wurde komplette freie Hand gelassen, aber ich weiß, dass mittlerweile auch gefragt wird zumindest, hey, was verwendest du? Welchen Einfluss das auf den Entscheidungsprozess dererseits hat, das weiß ich nicht, aber zumindest ist es eine Frage, die jetzt gestellt wird.
Wenn du als Solo-Entwickler jetzt dir die Unity-Engine selbst so ein bisschen, hast du vorher geschildert, mit dem einen Fenster, wo du deine Gegner scannen kannst, inwieweit macht es das schwerer oder einfacher, mit Leuten dann zusammenzuarbeiten? Möchtest du dein nächstes Spiel auch alleine machen oder ist das was, wo Kollaboration schwieriger machen kann, wenn man sich selber Tools in die Engine reinentwickelt?
Die Tools, die kann man dann ja auch mit seinen Mitarbeitern teilen. Aha. Also wird dann alles einfach hochgeladen, die ziehen sich das runter, das ganze Projekt und es ist einfach Teil der Engine.
Okay.
Da muss man den Leuten aber nur sagen, ja, ich habe da dieses Fenster gemacht, wenn du Bock hast, kannst du das verwenden.
Das heißt, ihr würdet dann auch sozusagen auf eine vergleichbare Instanz innerhalb der Engine zugreifen?
Absolut,
absolut.
Absolut. Also das ist alles projektbasiert.
Okay.
Ja.
Wie viel Aufwand ist es denn, angenommen, du entscheidest dich fürs nächste Spiel von Unity wegzugehen und eine andere Engine zu nutzen? Kannst du ermessen, wie lange da so eine Lernphase ist, bis du das Gefühl hast, okay, war eine gute Entscheidung, ich muss jetzt erstmal ein halbes Jahr nur Engine lernen oder mich nur einarbeiten, bevor ich überhaupt richtig anfangen kann?
Gibt's dann zu sagen, ich meine, allgemein, so prinzipiell lassen sich Konzepte übertragen, aber alles ist anders benannt im Grunde. Was hier Game Object heißt dort Actor. Mhm. Und dann hängen die ganzen, die Verbindungen sind einfach, die Sprache ist einfach anders, über der man sich mit der Engine unterhält letztendlich. Und das muss man dann alles erstmal lernen. Das dauert sicherlich ein paar Monate, um da wirklich reinzukommen.
Okay. Vielen Dank, René. Du kannst gerne hier auf der Couch gleich sitzen bleiben. An meine Stelle kommt gleich Paul und ihr sprecht über Children of the Sun, dein kommendes Spiel. Alana, danke dir. Wir sehen uns morgen wieder zum Konsolentalk.
Wir sehen uns morgen wieder. Ich sehe später noch Jules, um in der LAN-Area
Setups scannen. Genau.